redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und D-Radio Wissen. Und von D-Radio Wissen wie immer dabei der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße aus Köln.
Es geht um, das Datum legt es nahe, 9/11, also den 11. September 2001, als eine Bande von Terroristen zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen hat und noch zwei Flugzeuge ja auch unter ihre Kontrolle gebracht haben. Davon ist eins ins Pentagon gerauscht und eins irgendwo bei Pennsylvania abgestürzt.
So ist es.
So die offizielle Version, das stimmt natürlich alles nicht, ne?
Nein, du wirst mich jetzt nicht kriegen auf den Pfad der Verschwörungstheoretiker und der Aluhüte. Mhm. Also so weit will ich nicht gehen, aber ich will noch mal ganz kurz davor zurückkehren. Das ist wirklich ein extrem entscheidender Tag für die Geschichte der Menschheit, weil dieses Bild der brennenden Türme und dieser unglaublichen Bilder der staubbedeckten Menschen, die diesem Inferno irgendwie entlaufen konnten, diese Bilder haben sich bei allen von uns eingebrannt. Brand, das wird keiner vergessen.
Dazu sind sie ja auch da gewesen, oder?
Dazu sind sie da gewesen und jeder weiß noch genau, wo er war, als er davon hörte, dass diese Türme einstürzen oder getroffen wurden. Und selbstverständlich ist genau das die Absicht gewesen, derjenigen, die das getan haben, uns allen klarzumachen, wir können euch im Mark treffen und wir können den Kampf gegen euch, so ungleich er von außen zu sein scheint, aufnehmen. Und wir werden auf gar keinen Fall zurückstecken, sondern wir werden versuchen, unsere Ziele durchzusetzen. Und die Antwort, die dann darauf kam und das, was wir dann hinterher daraus gemacht haben, hat ihnen ja letzten Endes, so furchtbar das ist und so schrecklich das klingt, recht gegeben.
Ja, den Kampf, also ich sage mittlerweile, den Kampf haben die sogar gewonnen. Die haben den nicht nur aufgenommen, sondern gewonnen. Weil wir uns mittlerweile in einer Terrorhysterie zu befinden scheinen, die... Ich finde die komplett unnachvollziehbar. Also wir führen Kriege deswegen, wir überwachen unsere Bevölkerungen deswegen. Also wir sind auf dem besten Wege dazu, ein Überwachungsstaat zu werden. Und ich führe das alles auf 9/11 zurück.
Also wenn man noch mal ein bisschen zurückgeht und tatsächlich sich mal die Tage, Wochen und Monate nach dem Anschlag anschaut, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, dass die Administration in den Staaten von George Bush geführt wurde. Der war damals Präsident, noch relativ jung im Amt.
Und da gab es dieses wundervolle Foto übrigens. Also er hat das ja erfahren, als er in irgendeiner Grundschule, glaube ich, war und irgendwas aus einem Buch vorgelesen hat. Und es gibt ein Photoshop-bearbeitetes Foto, wo er das Buch verkehrt rumhält. man muss man sich ja auch mal klar machen, dass George W. Bush, der war ja ein Idiot. Und alle haben sich über den lustig gemacht weltweit. Es gab eine Webseite, die hieß The George W. Bush Dyslexicon, weil der halt nur Quatsch geredet hat. Und Schlag 9/11 war das vorbei. Da hat niemand mehr über George Bush gelacht.
Ja, also das ist jetzt viel auf dem Mal. Ich würde es gerne noch mal ganz kurz...
Entschuldigung, du redest.
Also fangen wir noch mal an, dieser Anschlag selber. Also er hat tatsächlich schrecklichste Folgen nach sich gezogen. Die hast du zum Teil jetzt schon angesprochen. Es war tatsächlich natürlich auch beabsichtigt, uns vorzuführen, uns zu sagen, wie verwundbar wir sind und wie wenig machtvoll diese Vereinigten Staaten letzten Endes sind gegen solche Anschläge schon überhaupt nicht. Und der Krieg und die Kriege und die Auseinandersetzungen, die sich daran anschlossen bis zum heutigen Tage, sind ja alle ungewinnbar. Das ist ja alles Unfug. Und wir verschlimmern die Sache letzten Endes jeden Tag. Aber ich würde nicht sagen, dass die anderen dann gewonnen haben, weil sie leiden darunter natürlich wie Bolle. Und es gibt keinen Grund, auch nur ansatzweise davon zu sprechen, dass diejenigen, die damals die Türme zum Einsturz haben bringen können, ich sage jetzt mal, die Sieger dieser Veranstaltung sind. Das kann man so überhaupt wirklich, das ist kein Kriterium, sondern das ist einfach, dieses Ereignis war eine Reaktion auf viele andere Ereignisse, die davor stattgefunden haben über Jahrzehnte und hat aber dann tatsächlich nochmal so richtig eine Beschleunigung hervorgerufen in der Auseinandersetzung zwischen, George Bush sagt immer, Gut und Böse. Das hat auch schon Ronald Reagan gesagt, also die Achse des Bösen und die ganzen Geschichten, die man dann so hörte. Also da ist sehr viel Drive reingekommen und eben zum Unheil der Menschen sowohl auf unserer Seite wie auch auf der anderen Seite. Also Gewinner gibt es nicht, sondern eigentlich wirklich nur Verlierer. Und der Tag selber, von dem ich ja gerade sagte, dass vermutlich jedenfalls jeder noch weiß, wo er sich damals aufgehalten hat, als er die Nachricht erfahren hat. Der Tag selber wird vermutlich von Historikern in einigen Jahrzehnten als The Day of No Return oder sowas bezeichnet werden, weil tatsächlich sich seitdem die Gegensätze so verhärtet und so verkantet haben, dass ich jedenfalls im Moment keinerlei Lösung sehe. Und wir können ja jeden Tag sehen, wie das aussieht, wenn man sich nicht vertraut und wenn man sich gegenseitig immer nur Bomben auf den Kopf schmeißt und versucht, einen Konflikt kriegerisch zu lösen. Im 21. Jahrhundert ist das alles sowieso unmöglich.
Warum machen wir das eigentlich, dass wir ungewinnbare Kriege anzetteln? Haben wir noch so ein falsches Bild von Krieg, was irgendwie aus dem Mittelalter stammt in unseren Köpfen?
Naja, vielleicht wollen wir auf der einen Seite Macht demonstrieren, Hegemonialmacht demonstrieren, den Leuten sagen, wenn irgendwo auf der Welt jemand mächtig ist, dann sind wir das. Seht mal her, wie toll wir das alles können. Wir haben das im Übrigen nicht nur auf unserer Seite zu sehen, sondern auch auf russischer, also so, ich sag mal, auf der nicht zum westlichen Bündnis gehörenden Seite. Mhm. Und insofern muss man da mit den Argumentationen so ein bisschen auch differenziert bleiben. Wir selber jetzt, wir Deutschen, sage ich mal, halten uns da ja vornehm zurück, damenhaft sozusagen. Aber natürlich sind wir inhaltlich und ideologisch dabei und wir werden immer weiter in diesen ganzen Konflikt hineingezogen, der natürlich jetzt nicht nur ausschließlich auf den 9-11 zurückzuführen ist, aber auf viele Dinge, die eben danach passiert sind.
Nur die Chinesen, ne? die andere Supermacht, die halten sich komplett zurück.
Ja, aber wir halten uns ja auch zurück, wenn es irgendwo in Kambodscha kracht. Also das ist einfach, das ist nicht unsere Hemisphäre und das interessiert uns nicht. Und das ist für die Chinesen viel zu weit weg. Letzten Endes könnte es aber auch durchaus sein, obwohl ich da mich jetzt auf wirklich unsicheres Terrain begebe, was mich angeht. Ich habe keine richtige Ahnung, inwieweit die da nicht auch irgendjemand unterstützen mit Geld und Waffen vielleicht oder Material. Also das steht jetzt nicht in meinem Überblick drin. Und insofern bin ich da mal vorsichtig. Aber was uns angeht, müssen wir einfach tatsächlich vergegenwärtigen, wir machen ungewinnbare Kriege, wir führen sie mit Härte und Vehemenz und wundern uns, dass wir dadurch nur noch Flüchtlinge produzieren. Wir wundern uns, dass die Welt destabilisiert wird und wir im Grunde genommen so viele Konflikte gleichzeitig haben, die alleine für sich genommen schon alle extrem kompliziert sind, dass wir möglicherweise einfach daran scheitern werden, diese vielen Konflikte gleichzeitig oder parallel zu lösen und dass dann eben irgendwann an irgendeinem völlig belanglosen Konflikt möglicherweise sich die ganze Sache tatsächlich entzündet und wir dann dastehen und sagen, wie ist das jetzt eigentlich passiert? Deswegen sind die ganzen 15 Jahre, 16 Jahre des 21. Jahrhunderts eben durch diesen einen verfluchten Anschlag, ich sag mal, extrem auch gekennzeichnet.
Ja.
Und
Insofern, ist im Grunde das stärkste Bild, an das ich mich überhaupt nur erinnern kann.
Genau.
Nach der Challenger-Katastrophe, interessanterweise.
Ja, das ist tatsächlich so. Für die etwas Älteren wäre da vielleicht noch Kim Phuc zu nennen. Das ist das Napa-Mädchen aus Vietnam. Vielleicht auch noch das Attentat auf Kennedy. Aber das sind so unsere überschaubaren Zeiten sozusagen, die wir zurückerinnern können. Das ist aber, ich würde auch sagen, dass 9-11 das stärkste Symbol ist, weil es eben so furchtbare Konsequenzen hat. Und ich glaube auch nicht, dass diejenigen, die das nun zu verantworten haben, wirklich wussten, was sie da taten, tatsächlich. Ich glaube, die wollten tatsächlich nur zeigen, dass auch sie mächtig sind und dass auch sie so etwas tun können und dass auch sie, ich sage jetzt mal, im Kern des westlichen Systems Unheil anrichten können, also in der stärksten Verteidigungsmacht, sprich im Pentagon, in der stärksten Wirtschaftsmacht, sprich im World Trade Center. Also das war schon so gedacht, aber die Folgen sind einfach verheerend und sie werden immer verheerender, je weiter sich diese Konfliktparteien ineinander verkrampfen und verkrachen. Und erstaunlicherweise, und ich habe das an mir selber auch dann nochmal überlegt, wann habe ich eigentlich begriffen, was das ist? Also wann ist bei mir sozusagen der Groschen gefallen, das war jetzt kein Unfall. Ja. Das war kein, weiß ich nicht, entflammtes Putzmaterial, sondern das war ein Attentat, ein Anschlag, ein Terroranschlag. America under attack, das hat man dem George Bush ins Ohr geflüstert, als er da saß und den Kindern ein Bilderbuch vorlesen sollte in Florida. Also da kam ein Sicherheitsmann zu ihm und sagte, also das zweite Flugzeug ist in einen Turm geflogen vom World Trade Center und America is under attack, das heißt, befindet sich im Krieg. Und in dem Moment fällt ja dem Bush sozusagen die Farbe aus dem Gesicht. Ja. Er bleibt da versteinert sitzen für ein paar Sekunden oder Minuten.
Macht aber weiter, was ich schon mal wieder großartig fand.
geht dann aber schließlich durch den Hinterausgang weg. Und dann hieß es eine lange Zeit, er würde also nun schnurschnacks nach Washington zurückfliegen, was nicht stimmt. Er flog mit der Air Force One stundenlang am Himmel herum, der eigens für ihn komplett abgesperrt war. Es gab kein Flugzeug mehr am amerikanischen Himmel, außer der Air Force One. Man traute sich nicht, mit ihm zu landen irgendwo, weil man nicht genau wusste, was nun noch alles kommen würde. Also das war schon wirklich eine extrem dramatische Situation. Und wir in Deutschland kriegten das mit über Fernsehen und Radio natürlich. Und wir haben für diese Sendung überlegt, wer ist sozusagen das Gesicht und wer ist die Stimme, die uns das damals übermittelt hat. Und das war, wie ich finde, Klaus Kleber, der heute das im ZDF macht und das Heute-Journal moderiert, war ja damals Korrespondent für die ARD in Washington. Und der hat stundenlang, hätte ich beinahe gesagt, mit Uli Wickert und anderen Kollegen live im deutschen Fernsehen über diese Ereignisse berichtet. Und er hat uns erzählt im Gespräch, wie furchtbar stressig das war und wie schrecklich, weil er im Grunde genommen seinen Beruf genommen hat, um die Sache zu verdrängen. Also man kann in unserem Beruf Journalismus kann man einfach dadurch, dass man unglaublich viel produzieren muss in solchen Tagen und unter hohem Stress arbeiten muss, kann man das Ganze sozusagen vergessen. Aber er hat uns dann auch gesteckt und gesagt, er hatte eben auch Angst und Sorge um seine Familie.
Ich hatte Angst darum, wo ist meine Familie in diesem Moment. Es war mir wichtig, die anzurufen und zu sagen, hier ist alles okay. Und ich habe dann 2-3 Stunden später bin ich mal vor die Tür gegangen vom Studio. Das liegt an einer Hauptdurchfahrtsstraße durch die quasi Altstadt von Washington in Georgetown. Eine 6-spurige Straße. Und die war völlig zugeparkt mit Autos. In jedem Auto ein Mensch, leichenblass am Steuerrad, konnte nicht fahren, weil die Kreuzungen völlig verstopft waren. Und denen hatte die Regierung gesagt, fahrt bitte nach Hause, wenn ihr nicht für die Kriegsanstrengungen notwendig seid, weil eure Regierung nicht garantieren kann, dass euer Ministerium, euer Bürogebäude nicht das nächste Angriffsziel ist. Denn es waren ja noch Flugzeuge in der Luft und man konnte nicht mehr sicher sagen, war das ein Zivilflugzeug oder war auch das eine Waffe.
Ja, und unter dieser Situation hat er berichtet und haben natürlich viele andere Kollegen auch berichtet und haben uns versucht, diesen Wahnsinn irgendwie näher zu bringen. Und es sind sehr viele Informationen in den ersten Tagen rübergekommen oder auch in den ersten Stunden, die dann, ich will es jetzt mal etwas übertrieben sagen, so eine Art Grundlage auch gegeben haben dafür, dass eben viele Leute gesagt haben, wie uns das hinterher erklärt worden ist, was da passiert ist. Ja, das kann so nicht gewesen sein. Ja. Ich will mal ein Beispiel sagen. Uli Wickert sitzt hier irgendwo im NDR-Studio in Hamburg und moderiert also Tagesschau ohne Ende.
Mit verknittertem Hemd. Das fand ich immer noch sehr, sehr eindrucksvoll. Dass der ist da nicht mehr weggegangen, ne?
Nein, der ist da, das war mehrere Stunden. Und dann, er hatte einen Monitor, der war also live geschaltet auf irgendeinen amerikanischen Sender und er sah dann, dass also diese Türme, während er mit Kleber sprach, sah er, dass die Türme zusammenstürzen. Er unterbricht ihn und sagt, jetzt sieht es so aus, als wenn unterhalb des Brandes eine Detonation stattgefunden hätte und der zweite Turm ist auch eingestürzt. Wichtig ist, er sagt, er beschreibt, es sieht so aus, als wenn unterhalb der Stelle, an der es brennt, gebrannt hat es irgendwo 60. 70. Stock. Also unterhalb des 60. oder 70. Stockes, wo das Flugzeug hineingeknallt ist, da sei also eine Detonation gewesen, so sähe das aus. Und daraufhin sei dieses ganze Ding zusammengekracht. Und das ist so der Startschuss, für die Aluhüte und Verschwörungstheoretiker, die wir so hier in der Welt haben. Und die natürlich 9/11 als ein gefundenes Fressen betrachten. Allein in meinem Bücherschrank, der relativ umfangreich ist, zwar aber dennoch stehen 3 oder 4 Bücher, die also 9/11 die Wahrheit und Ähnliches heißen und die mir klar machen, das kann alles so nicht gewesen sein. Und wenn man das liest, dann klingt das alles ziemlich überzeugend und logisch und begründet.
Es ist natürlich auch, ich nehme mich da gar nicht aus, ich habe das auch in den ersten Tagen danach, habe ich auch gedacht, sag mal, was haben die Amis denn da für eine Nummer inszeniert? Sind die wahnsinnig geworden? Weil man sich natürlich auch in unserer westlichen Arroganz überhaupt nicht vorstellen will, dass so etwas passieren kann, weil wir überwachen ja unseren Luftraum. Da kann ja gar nicht sein, dass da irgendwie 2 Flugzeuge einfach mal hergenommen werden und so.
Naja, es waren sogar insgesamt vier, die da einfach verschwunden sind.
Aber von den anderen beiden hat man ja mehr oder weniger wenig gehört. Also die beiden Türme, die waren ja doch das Wichtigste.
Das stimmt schon, aber es waren eben vier Maschinen, die gleichzeitig vom Schirm verschwunden sind. Das ist schon mal sehr erstaunlich. Und dann wurde uns erzählt, das habe ich auch selber im Radio dann berichten lassen, von Leuten, glaube ich, von Cockpit, von der Vereinigung der Piloten. Die sagten also, so einen Turm zu treffen unter Ausschaltung der automatischen Steuerhilfen, denn die verhindern ja geradezu, dass man auf so einen Turm fliegt. Das bedeutet also hohe fliegerische Kunst, weil der Anflug beginnt in einer Entfernung. Da sehen die beiden Türme noch aus wie kleine Streichhölzer. Mhm. Und im Übrigen geht das auch alles nur, wenn schönes Wetter ist. Also woher wussten die Jungs, als sie dann morgens in die Maschinen stiegen, irgendwo in Florida, dass zwei Stunden später über New York schönes Wetter ist? Also es gibt sehr viele Ungereimtheiten. Und auch, warum wusste man so schnell, wer die Täter sind? Sind es wirklich die Täter oder sind es einfach nur hergenommene Opfer?
Da gab es dann auch diese Geschichte, dass ein von einem der Attentäter ein Pass auf der Straße vom World Trade Center gefunden worden sei und sowas.
Ne? Wo angeblich kein Computer heil geblieben ist, aber der Pass wurde gefunden. Dann hat man sehr schnell Videoaufnahmen, wie die beiden einchecken da in Florida irgendwo. Dann wurde gesagt, dass in dem Flugzeug, das in Shanksville bei Pittsburgh auf den Boden geknallt ist, dass da Leute drin gesessen haben, die also mit ihren mit zu Hause telefoniert haben. Jetzt 2001, da gab es schon Handys, aber die waren also vertikal in der Luft noch nicht in der Lage, irgendeinen Transponder zu treffen. Also müssen es eigentlich Telefone gewesen sein, die im Flugzeug waren, aber das Flugzeug, das abgestürzt ist, hatte in weiten Teilen dieses Flugzeuges keine Telefonapparate installiert. Aha. Dann wurde gesagt, dass im Pentagon, da ist ja auch eine Maschine reingeknallt, das sähe so aus wie zwei Tornados, die da reingehauen sind, oder zwei Raketen. Genau. Und die Bilder, die man dann da rausgeholt hat, die sind vielleicht bearbeitet, das kann ich alles nicht beurteilen, aber sie sehen tatsächlich so aus. Und dann sagt man, ja, da, wenn also eine große Maschine mit einer Spannweite von 70 Metern oder sowas in so ein Pentagon reinfliegt, alleine das zu treffen ist schon fast unmöglich, weil mit der Geschwindigkeit, die man dann haben darf, um das zu treffen, würde so ein Riesenvogel einfach runterfallen, der ist zu langsam. Also das ist eine Landegeschwindigkeit, die man dann braucht. Und da müsste man aber noch über einen Hügel rüber vorher. Und das sei alles fliegerisch kaum möglich. Und außerdem und schlussendlich, wo ist denn jetzt eigentlich das Flugzeug? Also wo?
Naja gut, das ist ein Aluminiumkörper, der pulverisiert sich ja selbst. Ich meine, Triebwerksteile lagen da ja rum vom Pentagon. Die wurden dann nur in den Fotos, die Aluhüte dann wiederum genommen haben, wurden genau die Ecken abgeschnitten.
Ja, hauptsächlich, es ist alles idiotisch, aber es wurden tatsächlich Teile gefunden, die nicht so aussehen wie von einer großen Maschine. Auch das Loch in Shanksville auf dem Acker sieht nicht so aus wie von einer 737. Mhm. Man hätte dann Vergleichsbilder nehmen können, das wird natürlich auch überall gemacht, so wie sieht's denn eigentlich in Lockerbie aus? Und das war der gleiche Maschinentyp und da siehst du irgendwie über 2 Kilometer verteilt Teile von Koffern und Flugzeugreste und so weiter. Also das hätte man alles sehen müssen, wenn das denn stimmen würde und. Das geht dann stundenlang
weiter. Lockerbie ist auch in der Luft explodiert schon, ne? Glaube ich, oder?
Das weiß ich jetzt so genau nicht. Jedenfalls, es sieht auf dem Boden aus wie nach einem Bombenanschlag eben.
Ist ein Wirbelsturm durchgezogen. Ja.
Genau. Und also es gibt allerlei Ideen sozusagen, was dann alles dahinter stecken könnte. Und dann die schlussendliche Konsequenz. Warum hat man das denn alles gemacht? Das kann ja dann nur mit einem Verständnis der Administration geschehen sein. Also Bush, also Rumsfeld, also Dick Cheney und wie sie alle hießen. Und dann wird verschwörungstheoretisch gesagt, das hat der CIA und die anderen Sicherheitsbehörden haben das inszeniert, um selbst mehr Geld zu kriegen, um endlich wieder eine Bedrohung zu haben, damit sie also wieder die entsprechende Position in der amerikanischen Politik bekommen. Und dann fragt man sich, und dafür opfern wir 3000 Menschen? Fragezeichen würde ich mal nicht so sehen. Also
na, da habe ich ja sogar noch, also witzigerweise habe ich ein paar Tage vorher irgendwo eine Doku gesehen über das World Trade Center, in der dann noch gesagt wurde, ne, am normalen Arbeitstag sind 40.000 Menschen in diesen Gebäuden unterwegs und arbeiten. Und ich habe das damals live im Fernsehen gesehen. Ich stand wirklich mit einer Tasse Kaffee im Wohnzimmer, der Fernseher war an und ich dachte, als das erste Flugzeug da reinklatschte, was war das denn für ein Idiot? Ja. Da fliegt man noch dran vorbei. Bist du bekloppt? Und dann knallt das nächste Flugzeug rein. Ich denke, was ist denn das für ein komischer Kamerawinkel? Um dann erst zu begreifen, dass es ein zweites Flugzeug ist. Und ich dachte in dem Moment halt wirklich noch, da gehen jetzt gerade 40.000 Leute darauf.
Ja.
Dass es nur 3.000 waren, war ja noch ein Glück im Unglück.
Naja, es sind ja natürlich in dem Moment, wo die Flugzeuge da reingedonnert sind, hat es ja noch eine Weile gedauert, bis die Türme zusammengeknallt sind. Und die, die da drunter waren, sind natürlich in großen Zahlen rausgelaufen. Es waren an dem Tag offenbar auch nicht so viele da, wie sonst da sind, aus welchen Gründen auch immer.
Da gibt es auch eine Verschwörungstheorie dazu.
Übrigens. Ja, es gibt jede Menge. Also da könnten wir nur abendfüllend, aber das mache ich alles nicht, weil im Grunde, ich meine, ich finde das so als Gehirnakrobatik ganz interessant, sich mal zu überlegen, auf was für Gedanken kommt der Mensch eigentlich, wenn er nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Ja. Aber auf der anderen Seite, wir haben natürlich gesagt, es muss ja auch einen Grund geben, warum ich und du, wir finden das irgendwie spannend, sich da mal drüber zu unterhalten und sagen, das ist ja doch toll. Es ist so ein bisschen Gehirnjogging, finde ich. Und wir haben aber auf der anderen Seite jetzt auch jemanden gesucht und natürlich gefunden, die uns dann erklärt hat, warum brauchen wir Menschen eigentlich Verschwörungstheorien und wie funktioniert das? Und dann hat die das genau aufgedröselt, also es muss so eine Art Bodensatz da sein, also so ein Unbehagen gegenüber Regierungen, gegenüber Autoritäten, gegenüber öffentlichen Einrichtungen und Ordnungen. Es muss natürlich ein entsprechendes Ereignis da sein und dann wird dieses Ereignis zusammengeknüpft mit, ich sag mal, Begrifflichkeiten, die man aus anderen Zusammenhängen kennt, wo es eine stillschweigende Übereinkunft gibt. Also heutzutage ist das immer Islamismus oder der politische Islam, also sowas wird dann immer dahergerotzt, wo keiner richtig weiß, was das eigentlich ist, oder die Muslime, oder terroristische Bedrohung, also so Schlagwörter, wo eigentlich nichts hintersteckt, aber jeder weiß, was gemeint ist. Und dann wird das verknüpft in einem, also heute würde man das dann im Netz machen, auf einer Homepage, und dann also werden die Fakten in Frage gestellt und dann werden Augenzeugen und Ohrenzeugen dazugestellt, die in ihren Aussagen das Infragestellen der Fakten bestätigen. Ja. Und das hat in diesem Falle auch wunderbar funktioniert. Also es hat dann so einen Menschen gegeben, der gesagt hat, vor dem Pentagon, da habe ich so einen kleinen weißen Blitz gesehen, der also da rübergefahren ist. Und dann wurde dazu gesagt, damit man das nicht sieht, ja, damit wir diesen wunderbaren Beleg dafür, dass es sich eben um eine Militärmaschine gehandelt hat, nicht sehen, wurden sämtliche Kameras abgebaut, die diesen Einflug des Flugzeuges ins Pentagon gefilmt haben, nicht hätten filmen können, sondern gefilmt haben. Und tatsächlich, dann finden sich natürlich auch Leute, die sagen, ja, das Ding stand noch in Flammen, das Pentagon, da kam bei mir die CIA und hat meine Kamera vom Dach gebaut, da gab es so einen Würstchenstand, der da irgendwie in der Einflugschneise steht. Und dem haben sie tatsächlich die Kamera abgebaut. Aber die Kamera war nicht aufs Pentagon gerichtet, sondern auf seine Würstchenbude, damit er sieht, wenn ihm jemand die Würstchen klaut.
Ja.
So, und das wird aber jetzt bei den Verschwörungstheoretikern eben als Beleg genommen, das kann so gar nicht sein. Und dann sagen sie, haben sie denn so Maschinen haben können, das CIA? Und dann sagen die, ja, die haben da so einen Fuhrpark mit lauter silbernen Maschinen. Und die werden dann, wie sie es gerade brauchen, in den Farben einer Fluglinie gestrichen, die sie jetzt gerade nachahmen wollen und so weiter. Es hört einfach nicht mehr auf und am Schluss sagst du, ja, stimmt.
Ja, so
ist das. So
ist ja plausibel. Also das ist ja das zentrale Merkmal einer jeden Verschwörungstheorie ist eine Plausibilität.
Genau, es ist plausibel, jedenfalls in den Augen derer, die das dann hören und glauben. Und damit, und jetzt kommt eigentlich der richtige Knallpunkt, sind wir in diesen unruhigen Zeiten sozusagen um eine Sicherheit reicher.
Genau.
Also wir erkennen etwas und sagen, ja, so war's. Und das beruhigt uns und das macht uns in unserem Leben stabiler. Wir können besser damit umgehen.
Das ist natürlich auch die elementare Funktion des Gehirns. Das Gehirn ist ein Komplexitätsreduktionsautomat, der im Grunde nichts anderes macht, als Aufwand zu vermeiden. Das Gehirn ist immer dazu da, Kurzschlüsse zu ziehen, wo auch immer man Kurzschlüsse ziehen kann. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit diesem du läufst nachts über einen Friedhof, es knackt hinter dir, du läufst automatisch schneller, obwohl das völliger Unsinn ist, schneller zu laufen. Aber das Gehirn ist halt so gebaut, dass es bestimmte Ereignisse mit einem bestimmten Verhalten verknüpft, auch wenn das rational nicht mehr sinnvoll zu erklären ist, warum man das macht.
Ja,
und das ist der Fluchtreflex am Ende. Ja? Du bist im Busch, ein Löwe knurrt, renn mal lieber weg.
Ja, also in diesem Falle ist das jetzt aufs Gehirn sozusagen bezogen, der Versuch, eine Schneise durch das Dickicht der Unstimmigkeiten zu schlagen, die dieses Leben uns halt im Moment bietet. Und wenn du das vergleichst mit, ich sag mal, vor 30 Jahren, da war es auch schwierig, da gab es auch riesige Probleme, aber das war alles überschaubar, jedenfalls so in unserer Sicht von heute auf die Zeit damals.
Na, die Informationen kamen ja auch langsamer.
Und du kannst dir heute zum Beispiel, wenn du nämlich jetzt sagst, das stimmt nicht, was die Frau Merkel erzählt, zu irgendeinem Thema, dann kannst du selbst im Netz rumsuchen und Informationen finden, die dem sozusagen widersprechen, was Frau Merkel sagt. Und schon hast du die Möglichkeit, ihr also entsprechendes Paroli zu bieten. Und das ist natürlich mit allen anderen Dingen auch so. Und das war früher eben etwas komplizierter, zumindest mal sage ich jetzt einfach mal. Und heute ist es eben sehr einfach. Und deswegen schießen diese Dinge natürlich aus dem Boden. Und deswegen ist die Bundesrepublik immer noch ein besetzter Staat. Und deswegen sind wir nicht souverän. Und deswegen hat auch Kennedy, war auch ein völlig anderer Hintergrund und die Schweinebucht und so weiter. Und Elvis lebt und Bielefeld gibt's nicht. Also das sind alles so Sachen, die, wo man dann denkt, schade eigentlich. Nichtsdestotrotz, ich finde also einerseits diese Verschwörungstheorien und das Auseinandersetzen mit diesem wirklich furchtbaren Tag ist extrem interessant und wichtig auch. Und ich hoffe, dass viele Leute das machen, weil es einfach für unser Leben von großer Bedeutung ist. Und eben von genauso großer Bedeutung ist die Tatsache, dass wir bleiben jetzt mal bei den Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten den Pfad der Tugend tatsächlich verlassen haben. Und das wird in der Sendung bei uns auch ziemlich genau beschrieben, weil wir haben einfach mal so nachgefragt, seitdem dieses alles stattgefunden hat und seitdem es Guantanamo gibt und seitdem Krieg geführt wird gegen Saddam Hussein und gegen andere, gibt es Waterboarding, gibt es ausrastende Gefängniswärter, die die armen Insassen da zu Tieren machen und sie dann filmen und all diese schrecklichen Dinge, die da passieren, Entmenschlichung des Menschen. Wo kommt das eigentlich her? Ich meine, ist das ein Versagen und ein Ausrasten von einzelnen Personen, die einfach eine an der Waffel haben, oder wo kommt's her? Und die Antwort lautet, nein, es kommt von ganz oben. Also es kommt tatsächlich aus dem Weißen Haus und aus dem Pentagon, sprich Bush und Rumsfeld, die so jedenfalls unser Experte, durchgesetzt haben von oben nach unten, wir wollen aus den Leuten was rausprügeln, sage ich jetzt mal, rausholen, damit wir weitere Informationen bekommen. Es wurde der Pfad der Tugend auch im Politischen verlassen. Es wurden Rechte des Kongresses beschnitten, mit über Krieg und Frieden zu entscheiden. Die wurden alle komplett auf den Präsidenten übertragen. Und der hat entschieden, wie eben entschieden worden ist. Und das hat er gemacht, um einfach Macht zu demonstrieren. Wir sind, egal was ihr mit unserem World Trade Center gemacht habt, immer noch der Hegemon dieser Welt.
Und im Zweifelsfall bomben wir euch in die Steinzeit zurück.
So ist das. Und das machen wir auch alleine. Ja. So, und das ist uns scheißegal, was ihr dazu sagt. Und wir werden euch irgendwelche Beweise vorlegen. Der schlimmste Fall eines Beweises war ja dieser Auftritt von Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert.
Ja.
Das war Februar 2002 oder 2003, glaube ich.
Mit den mobilen Chemiefabriken war das die Geschichte.
Wo er irgendwelche Spielzeugautos aufgemalt hat oder hat aufmalen lassen, auf denen, also nur gemalt, nicht fotografiert, irgendwelche beweglichen Rampen standen, die man also benutzen könnte angeblich, um Atomraketen abzuschießen. Und der ist ausgelacht worden. Ja, ist einfach schlicht ausgelacht worden. Der französische Außenminister hat ihm eine gewaltige Gegenrede gehalten und hat Standing Ovations bekommen.
Joschka Fischer, I'm not convinced.
So ja. Ist das. Das war auf der Münchner Sicherheitskonferenz drei Tage später. Und er hat gesagt, ich kann nicht vor meine Leute treten und ihnen sagen, wir ziehen in den Irak, weil ich eben nicht überzeugt bin von deinen Argumenten. I'm not convinced, my friend. So, und da begann ja auch der große Bruch zwischen den Amerikanern und uns. Und Colin Powell bedauert diesen Auftritt sehr. Der hat das hat sich entschuldigt und hat gesagt, es war alles furchtbar und schrecklich. Und der tapfere Recke an der Seite von George Bush war ja Tony Blair, der britische Premierminister, und der kriegt jetzt in England gerade die Ohren lang gezogen, weil er richtiggehend gelogen hat. Und er hat einfach Informationen für bare Münze genommen, von dem ihm seine Experten haben sagen können, das ist Quatsch, was da steht. Er hat also angebliche Geheimdienstinformationen vorgelegt, die keine waren und die dem Saddam Hussein zu einem Untier hochgezogen haben und gesagt haben, das ist der Typ, der uns mit Atomraketen zupflastern wird, wenn wir ihn jetzt nicht umbringen. Ja. So, und wir kennen das Ergebnis. Es war schrecklich und es ist schrecklich, weil so wenig Sympathie wir mit dem Irak und mit Saddam Hussein haben konnten und können. Es war ein Stabilisator. Das gilt im Übrigen auch für alles das, was danach gefolgt ist. Das gilt natürlich auch für Gaddafi.
Ja.
Ich meine, das war ein schrecklicher Typ, aber er hat Libyen mit welchen Methoden auch immer, die uns, ich sage jetzt mal, nichts angehen, ist vielleicht das falsche Wort, aber die eben so waren, wie sie waren, relativ stabil gehalten. Das gilt auch für eine lange Zeit für unseren Freund Assad. So, jetzt haben wir das Ganze destabilisiert. Daraufhin sind diese ganzen Systeme zusammengebrochen und haben uns ja, ach, Ägypten habe ich noch vergessen.
Ägypten, also, genau.
Habe ich nicht vergessen, aber muss in diese Auflistung noch dazu. So, jetzt haben wir das alles destabilisiert und haben einen großen Haufen Scherben vor uns liegen und der fällt auf unsere Füße zurück. Nicht etwa auf die Amerikaner nur, sondern auf unsere Füße. Ja. Und das unsere Flüchtlinge, die wir jetzt hier haben, das sind unsere Anforderungen. Wir müssen das alles wieder aufbauen. Ich meine, wir können ja sicher davon ausgehen, dass irgendwann der Krieg zu Ende ist, meinetwegen jetzt in Syrien. Und dann wird es natürlich eine Syrien-Geber-Konferenz geben.
Ja.
Ja, und dann bauen wir das, wir haben, glaube ich, den Gazastreifen schon 5-mal wieder aufgebaut. Das ist immer dasselbe. Völliger Quatsch. Wir entwurzeln die Menschen, wir bringen sie tatsächlich in eine Lage, wo sie nicht anders können, als zurückzuschlagen. Das machen sie mit Steinschleudern gegen Atomraketen. Aber diese Steinschleudern treffen eben ab und zu auch. Und das merken wir dann. Und wir merken es immer näher und wir merken es immer mehr. Und unsere Gesellschaft wird immer weiter zu einer unfreien Gesellschaft, weil immer mehr de Maizières dieser Welt auftreten und sagen, also wir müssen das Asylrecht einschränken, wir brauchen viel mehr Polizei auf den Straßen, wir müssen die Bundeswehr im Inneren einsetzen, meine Damen und Herren, das ist jetzt mal sinnvoll. Und schwuppsdiwuppsdiwupp ist aus der Freien Republik Deutschland eine unfreie Republik geworden. Und das ist eigentlich für uns persönlich, für uns Deutsche, die wir hier sitzen und mit dem alle nichts zu tun haben, was nur eben erleiden, das, was dann tatsächlich als persönlich negativ auf uns zurückfällt.
Noch eine gute Nachricht, im Nachgang von 9/11 gab es ja das Flugverbot über den Vereinigten Staaten. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang es war relativ lang. Das hat wiederum dazu geführt, dass die Atmosphärenforscher zum ersten Mal unbeeindruckt von Kondensstreifen und Flugverkehr sich die Atmosphäre über den Vereinigten Staaten von Amerika angucken konnten in der Neuzeit. Das fand ich irgendwie noch so ein Treppenwitz an dieser ganzen Sache irgendwo.
Genau, ja. Genau.
Und damit sind wir am Ende unserer Plauderei über 9/11 und Verschwörungstheorien. Die passende Sendung Eine Stunde History läuft auf D-Radio Wissen am natürlich 11. September 2016. Vielen Dank, Matthias.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.